Frauenglaube. Habe ich die Predigt für heute überschrieben, nachdem ich die Predigt letzte Woche ja mit Männerglaube überschrieben hatte. Jetzt versteht mich nicht falsch, ja? Ich glaube nicht, dass es Frauenglaube gibt oder Männerglaube. Aber ich glaube, dass wir so unsere Spezifika haben. Und letzte Woche habe ich ja über Simeon und über Josef gepredigt. Und darüber, wie die beiden sich als Männer persönlich zum Schöpfer, zu ihrem Retter positionieren. Und wie sie das auch sehr bewusst tun. Und heute möchte ich die Geschichte fortsetzen mit einer zweiten Predigt. Und ich glaube, dass Männer und Frauen so ihre eigenen Spezifika haben, wie sie ihren Glauben gestalten. Ich kann das beobachten, wenn ich mich anschaue, wenn ich meine Frau anschaue. Das sind zwei ganz gute Forschungsobjekte an der Ecke. Und ich glaube, wir haben eigene Schwerpunkte, wir haben eigene Stärken und wir haben eigene Kampfpunkte. Das sind Themen, die unsere unterschiedliche Art betreffen, mit Gefühlen umzugehen, mit Selbstwert vielleicht, mit Lebensentwürfen, mit Vorprägungen, mit Vorbildern. Und ich glaube, dass jede Schwerpunktlegung ihre Stärken und ihre Schwächen hat. Das ist was, also was ich an Anfang stellen möchte, wo ich sagen möchte, hey, das ist mir wichtig zu sagen, wenn wir irgendwo eine Stärke haben, dann schau mal, wo deine persönliche Schwäche an der Ecke ist. Wenn du eine Sache besonders gut kannst, dann hast du oft einen blinden Fleck und das ist die Rückseite davon. Und wenn du eine Schwäche hast, dann guck mal, wo die Stärke davon ist. Und ich glaube, dass wir unsere Stärken ausbauen dürfen und an unseren Schwächen arbeiten. Und deshalb ist manchmal ganz gut, sich an solchen Ecken einen Spiegel vorhalten zu lassen. Und die Bibel ist voll von Spiegeln. Deshalb, glaube ich, erzählt die Bibel so viele Biografien und Lebensgeschichten. Erzählt so viel von Menschen. Weil wir uns in Menschen spiegeln können. Und weil wir immer ein Gegenüber antreffen mit den Vorteilen und den Nachteilen. Ja, das Ganze würde ich als ungeschminkte Wahrheit bezeichnen. Wo du sagen kannst, hey, die Bibel, die ist da selten zimperlich. Die erzählt selten auch nur von der Schokoladenseite einer Person. Sondern du kriegst auch immer mal einen Blick auf die andere Seite. Siehe David, ja? Ein Mann nach dem Herzen Gottes, wo du so denkst, hey, Gott, wie passt denn das da rein, ja? Du erzählst da auch so viel Negatives über den. Ja, weil jede positive Seite auch eine Rückseite hat. Und weil wir lernen müssen, mit beiden umzugehen. Es wäre eine Illusion zu sagen, ich habe jetzt nur noch Stärken. Und ich glaube, dass es gewisse Stärken und gewisse Schwächen gibt, die besonders bei Männern ausgeprägt sind. Und ich glaube, dass es gewisse Stärken und Schwächen gibt, die besonders bei Frauen ausgeprägt sind. Ausnahmen bestätigen ganz selbstverständlich die Regel, ja? Und Gott hat sich schon etwas dabei gedacht, als er Mann und Frau als Gegenüber schuf. Also genau genommen steht da in 1. Mose, ja? Dass er Eva, dem Adam, als Front schuf. Luther übersetzt das so schön mit Gehilfin. Ist so ähnlich, ja? Klingt aber ein bisschen mehr nach Praktikantin als nach Front. Bitte? Front, ja? Zwei Kriegsfronten. Das wäre ein sehr negatives Bild auf Ehe. An der Stelle nur so viel. Männer, unsere Frauen sind nicht unsere Praktikantinnen, ja? Auch nicht unsere Kindermädchen. Und sie sind auch nicht unsere Aushilfen. Sondern Gott hat sich das ursprünglich mal so als Front gedacht. Und wenn nicht immer alles leicht läuft, dann sind das keine pauschalen Fehler, sondern das könnte an manchen Ecken, nur mal so zum drüber nachdenken, ja, sogar von Gott so gewollt sein. Klammer auf, das soll jetzt nicht heißen, her mit den Konflikten, ja, ich brauche eine Front. Ich werde meine Frau jetzt mal eine richtige Front, ja. Ich räume nicht mehr auf und ich putze das Klo nicht mehr, ich spüre nicht mehr runter. Ja? Dann haben wir diesen Status ganz schnell erreicht. Das soll heißen, unterschiedliche Ansichten, Denkmuster, Gefühle, Einstellungen, Arten, uns zu Gott, zu anderen zu verhalten, sollen uns herausfordern. Sollen uns herausfordern. Nicht können uns herausfordern, sondern sollen uns herausfordern. Sind von Gott so gedacht. dass sie uns herausfordern. Und dazu müssen wir bereit sein, uns auf so eine Front einzulassen und zu sagen, ja, ich bin bereit, deiner Art, die Welt zu sehen, zu begegnen und mich von ihr auch herausfordern und verändern zu lassen. Also wir müssen bereit sein, uns diesen Spiegel vorhalten zu lassen. Das gilt übrigens nicht nur für uns Männer, ja? Die Frauen dürfen sich auch einen Spiegel vorhalten lassen. Und auch die Männer sind Front und nicht nur Hilfe. Das wisst ihr, ja, dass wir Männer nicht nur Hilfe sind. Heute ist Valentinstag, ja? Ich kann den nicht einfach ignorieren. Man kann sich nur dazu verhalten. Wer freut sich über den Valentinstag? Jetzt müssen eigentlich alle verheiratet mal eine Runde strecken, ja? Ansonsten kriegen sie nachher daheim Kloppe. Okay, das sind erstaunlich wenig. Jetzt Gegenprobe, ja? Die gerade gestreckt haben, wer von denen sind Floristen? Ja, die haben dieses Jahr auch keinen Spaß, ist richtig. Man muss sich irgendwie jedes Jahr dazu verhalten. Man hat das Gefühl, man kommt nicht drum rum. Ja, dieses Jahr ist es ein bisschen sparsamer ausgefallen. Aber ich stelle die Frage zur Feier des Tages trotzdem mal. Wie ist denn das jetzt mit Singles? Ja, das sind ja immer die großen Verlierer des Valentinstages. Haben die ein Gegenüber? Fehlt denen nicht diese bessere Hälfte? Und an der Stelle, wie kommen wir eigentlich auf diesen Begriff bessere Hälfte? Ja? Hat den so wenig Leiden wie ich? Ich komme mir da immer wie die schlechtere Hälfte vor. Gott hat den Menschen als Ebenbild geschaffen. Lese ich so. Als ein ihm gegenüber. Lasst uns Menschen schaffen. Programmiert zum Beziehungswesen. Ausgestattet mit der Möglichkeit, sich frei für oder gegen Beziehung zu entscheiden. Der Mensch, Gott ein Gegenüber. Der Mensch, das bist du. Du, Gott ein Gegenüber. Zuerst, primär und vor allem dazu geschaffen, ein Spiegel der Herrlichkeit Gottes zu sein. Das andere klappt nach, ja? Irgendwann kommt er noch auf die kluge Idee, noch Eva zu machen. Übrigens, ja, Adam, Mensch, nicht Mann, ja. Also ich meine, ja, das schillert, das wird ein bisschen verwirrend, aber da ist erstmal gemeint, der Mensch ist geschaffen, um Gott ein Gegenüber zu sein, nicht der Mann. Und dann gab es noch Eva. Ja? Nein, wir werden nicht ganz und heil durch unseren Partner. Werden wir nicht. Wir Männer denken das vielleicht beim Anblick des Haushaltes. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie man eigentlich innerhalb einer Lebenszeit kochen, Wäsche waschen und staubsaugen soll. Ja, ich kann euch aus Erfahrung sagen, die Aufgaben lassen sich in der Beziehung besser verteilen. Aber man kann als Single auch einfach die Unterhosen einmal wenden und das Staubsaugen wird völlig überbewertet, wenn man eine Schaufel im Haus hat. Wir werden nicht ganz, indem wir die Aufgaben verteilen. Wir werden auch nicht ganz, indem wir jemand haben, mit dem wir vorm Einschlafen kuscheln können. Wir werden ganz und heil im Gegenüber zu dem, der uns dafür geschaffen hat, im Gegenüber zu Gott. Und es kann und wird kein Ehepartner und kein Partner und kein Freund mit oder ohne gewisse Vorzüge erfüllen oder ausfüllen können. Und Gott kann und wird immer das größtmögliche Korrektiv in unserem Leben sein. Und das andere ist Gnade und das Sahnehäubchen. Und nichts anderes, wenn Gott uns einen Menschen in unser Leben stellt, der uns auf besondere Weise unterstützen und korrigieren darf und eine Front sein darf. Aber unsere bessere Hälfte ist Gott. Und Jesus ist der Spiegel, in dem wir uns spiegeln und korrigieren können. Und sein Geist ist ein Helfer auf unserem Weg, uns zu korrigieren zu lassen. Und es gibt etwas in uns, das sich nach Gott sehnt. Und es gibt etwas in uns, das sich nach einem Partner sehnt. Aber ihr werdet nicht ein Ganzes, indem ihr den habt, sondern ihr seid ein Ganzes, von Gott als ein Ganzes geschaffen, als ein Ganzes ihm gegenüber. in Gottes Armen. So viel zu Männer- und Frauenglaube am Valentinstag. Warum dann trotzdem Frauenglaube heute? Ihr kennt ja vielleicht die Vorurteile, ja, Glaube, das ist so eine Sache für Frauen. Wir Männer brauchen das nicht. Simeon und Josef würden euch was anderes erzählen. Ja, wir brauchen mehr männlichen Glaube. Ja, wir können aber auch was von den Frauen lernen. Deshalb heute ein Spiegel mit der Geschichte von zwei Frauen. Und es ist eine ganz kurze Passage. Lukas 10, ab Vers 38. Als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester mit Namen Maria. Und sie setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz mit der Bewirtung beschäftigt. Und sie kam nun zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Bewirtung mir allein überlässt. Sag ihr doch, sie soll mir zur Hand gehen. Der Herr aber antwortete ihr, Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um vieles. Doch eins ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Zwei ungleiche Schwestern, hast du auch schon gesagt, ja? Es ist interessant, dass die Geschichte immer mit den Worten eingeleitet wird. Liegt das an WDL? Die Geschichte ist total interessant, weil sich Jesus hier in die Charakterbildung von zwei Menschen einmischt oder mitmischt. Und weil er hier ein Teil des Gegenübers wird. Also Begegnungen sind interessant. Begegnungen mit Menschen, die mit Gott unterwegs sind, sind interessant. Und Begegnungen mit Menschen, die in diesem Moment Jesus begegnen, sind besonders interessant. Da treffen zwei Frauen auf Jesus. Ja, fängt an eigentlich wie ein guter Witz. Er ist zu Gast in ihrem Haus. Genau genommen, ja, es ist nicht ihr Haus, sondern es ist Marthas Haus. Und von ihr wird auch gesagt, dass sie Jesus aufnahm. Aber wir treffen hier auf eine absolute Powerfrau. Ungewöhnlich in einer Gesellschaft, in der so selbstverständlich das Patriarchat herrscht. Martha hat ein Haus und sie nimmt Jesus auf in ihr Haus. Und hier wird auch gleich ihre Verlegenheit deutlich. Ja? Da geht es nämlich auch ein bisschen so wie am Valentinstag. Die hat das Problem eines Singles. Die hat niemand, der die liegen gebliebenen Aufgaben übernimmt. Oder ihr hilft. Und eigentlich wird ja bei so einer Einladung eine klassische Aufgabenteilung herrschen. Ja? Klassisch heißt in dem Fall die Frau schafft. Und der Mann würde den Gastgeber machen, der den Gast unterhält und sich mit dem Gast unterhält. Und die Frau würde sich um die Bewirtung kümmern, wie bei Abraham und Sarah. Als Abraham mit den drei Männern vorm Zelt sitzt und Sarah ist im Zelt und kocht. Und die Powerfrau Martha, was macht die sonst den ganzen Tag, dass sie ein eigenes Haus hat? Hier findet sie sich ganz in die Rolle der praktisch dienenden Liebe ein. Und sie versorgt Jesus. Und nicht nur ihn, da hängen ja noch die Jünger dran. Und vermutlich sogar noch ein weiterer Jüngerkreis als die 12. Wenn wir so ein paar Verse zurückblättern würden, würden wir feststellen, direkt am Anfang von Kapitel 10, das ist derselbe Weg, ja, die sind auf einer großen Wanderung, da wird berichtet, wie die 72 zurückkehren, die Jesus ausgesandt hatte. Die sind also wieder am Start. Wir haben es hier also mal mindestens mit einer Meute von 72 Leuten zu tun. Wenn die sich nicht plötzlich in Luft aufgelöst haben. Das ist also eine recht ausgewachsene Privatfeier. Ja, im Moment wäre sowas gar nicht möglich. Und dann kommt da vielleicht auch noch das Dorf dazu. Weil wenn da so mal so ein Auflauf, so eine Karawane von 72 Leuten durchs Dorf zieht, plus, ja, ich weiß nicht, wer da noch alles dran hing, das erregt dann doch ein kleines bisschen Aufsehen. Also dann wisst ihr, was da ungefähr los war. Das war vermutlich so eine, von der Größe, so eine mittelgroße Hochzeit. von jetzt auf gleich aus dem Boden gestampft. Ich kann mir vorstellen, warum Martha nicht langweilig wurde an dem Abend. Aber Jesus war es ihr wert. Und sie will ihm ihre Liebe bekunden. Habt ihr schon mal diese klassischen Martha-Darstellungen als einer irdisch gesinnten Frau gehört? Martha ist so irdisch bemüht, Jesus zu gefallen. Nee, ist sie nicht. Ist sie nicht. Sie liebt Jesus ganz offensichtlich. Und sie drückt ihre Liebe auf die Art aus, auf die sie es kann. Und sie zerreißt sich dabei fast. Ja, gleichzeitig Gastgeberin und Küchenchefin und auch noch ihre eigene Küchenhilfe zu sein. Also was will Jesus, ja? Ich glaube, er will keine handelnde Hand gegen ein hörendes Ohr ausspielen. Er will nicht sagen, das eine ist die irdische und das andere ist die himmlische Gesinnung. Nur ein Kapitel früher kommen Jesus und seine Jünger durch dieses samaritische Dorf, in dem sie nicht aufgenommen werden. Und er kann seine Jünger nur schwerlich davon abhalten, dieses Dorf zu verfluchen. Martha nimmt Jesus und seine Jünger auf. Ja. Und dazu gehört nicht nur ein Minimum an Gastfreundschaft bei der Größe der Truppe. Dazu gehört aber mal mindestens ein Dach über dem Kopf. Dazu gehört auch irgendwie was zu essen. Jesus selbst spricht es ja an, als er die 72 aussendet und sagt, esst, was man euch vorsetzt. Ja, das ist jetzt ein recht niedriges Erwartungslevel, sag ich mal. Aber stellt euch vor, Butterbrote für 100 Personen schmieren. Da bist du auch eine Weile beschäftigt. Mal von der Logistik die passende Menge Getränke ranzuschaffen, ganz zu schweigen. Und irgendwo musst du auch für 100 Personen Tonbecher auftreiben. Plastikbecher waren noch nicht. Und dann sowas. Jesus tadelt Martha. Tja, mit der Geschäftigkeit bringt man es halt bei Jesus immer nur an Stelle 2. Nee, auch nicht. In Johannes 11,5 taucht diese Martha wieder auf. Interessant. Anderer Autor, anderes Evangelium. Dieselbe Martha. Und er überliefert: Jesus aber hatte Martha lieb. Und auch ihre Schwester und Lazarus. Hier wird Martha zuerst genannt. Sie hat also offensichtlich nicht alles falsch gemacht. Sie ist offensichtlich auch nicht die zweite Wahl. Oder die dritte. Vielleicht wäre also die richtige Frage gar nicht mal so arg, was Martha an dieser Stelle falsch macht, sondern was Maria richtig macht. Maria sitzt zu Jesu Füßen und sie hört ihm zu. Und auch bei ihr handelt es sich offensichtlich um eine erstaunliche Frau. Johannes verrät uns dazu wieder ein paar Hintergründe. Lukas ist da ein bisschen wortkarger. Sie ist die Frau, die Jesu Füße mit Nardenöl salbt. Und wenn wir genau hinschauen, dann salbt sie Jesus sogar zweimal. Und sie will lernen, sie will verstehen, sie will wissen. Auch sie ist eine Powerfrau. Ja, keine Ahnung, ob sie ein eigenes Haus besitzt, steht da nicht. Sie hat Jesus offensichtlich nicht in ihr Haus eingeladen. Und auch von einem Mann ist keine Rede, aber von ihrem Willen zu lernen ist die Rede. Sie sitzt zu seinen Füßen. Ja, das ist kein Groupie-Verhalten. Jesus braucht keine Groupies. Das ist eine typische Formulierung für Studenten. Maria ist eine Lernende, eine Schülerin. Sie sitzt an dem Platz, an dem der Schüler eines Rabbis sitzt. Der sitzt dem Rabbi zu Füßen. Vollkommen undenkbar in einer Zeit mit sehr hoher Herdanziehungskraft. Aber offensichtlich interessiert sich Jesus mehr für die Gaben, die er in eine Person reingelegt hat, als für die klassische Rollenteilung an dieser Stelle. Mein Neutestamentler-Prof, Hans-Joachim Eckstein, hat sie immer liebevoll als die erste Theologiestudentin bezeichnet. Und hat gesagt, nicht weniger ist sie, ja? Wir verstehen Maria nur dann richtig, wenn wir sie nicht einkürzen auf so ein, ja, sie hat ab und zu mal hingehört, wenn Gott was gesagt hat. Nein, die Frau wollte verstehen. Die wächst völlig über das, was ihrer Rolle zustehen würde, in dieser Gesellschaft raus und sagt, ich habe diese Gabe und ich will verstehen. Und ich will wissen und ich will ergründen und ich will mehr von diesem Gott erfahren. Ich will lernen und ich will mich beschenken lassen und ich will dann, wenn er da ist und spricht, will ich zuhören. Will uns die Geschichte jetzt sagen, hören ist besser als handeln? Will sie, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, ich mache heute nur Optionen auf, was die Geschichte nicht sagen will. Schauen wir uns die Situation nochmal an, ja? Jesus ist in dem Haus. Wie oft kommt das wohl vor? Ich weiß, Jesus ist immer da, wo wir sind. Aber das ist in diesem Fall, ja, nochmal ein bisschen eine andere Ebene. Ich weiß nicht, wie oft Jesus bei euch mittags am Tisch saß und mitdiskutiert hat. Was für ein Segen, ja? Jesus ist in diesem Haus, in diesem Moment. Und wir bekommen hier Einblicke in ein Stück normales Leben von Jesus. Der ist bei Menschen zu Gast. Und wenn wir uns anschauen, dass im Johannesevangelium Maria und Martha noch öfter auftauchen, dass sie als Freunde Jesu bezeichnet werden und auch Lazarus, dann gehe ich davon aus, Jesus ist da öfter als einmal vorbeigekommen. Die waren keine entfernten Bekannten. Und ich finde, das Musical von WDL stellt es ganz gut dar. Wo du so denkst, wow, die sind sich irgendwie ganz nahe. Wie kommt das? Also offensichtlich verbindet die eine Freundschaft. Jesus ist wohl mehrfach da. Aber nicht ständig. Könnte Maria hören, wenn Martha nicht da wäre? Das ist eine gemeine Frage, gell? Könnte Maria hören, wenn Martha nicht da wäre? Ich stelle es mal die provokante These in den Raum. Nein, könnte sie nicht. Zumindest in letzter Konsequenz nicht. Klar, vielleicht hätte Jesus an dem Abend auch fasten können und seine Jünger. Das wäre bestimmt gegangen, ja, aber spätestens nach ein paar Tagen wäre es dann auch dünn geworden. Also im wahrsten Sinne des Wortes dünn geworden, ja. Maria kann deshalb hören, weil Martha da ist. Die beiden brauchen einander. Und ohne Gastfreundschaft kein Happening, ohne Happening keine Vorlesung. Alles greift wie Räder ineinander. Und dennoch tadelt Jesus Martha, als sie Jesus bittet, sich mit ihr zu verbünden und Maria in die Küche zu schicken. Martha, lass sie. Sie hat das Bessere erwählt. Martha, du hast es doch selbst gewählt. Lass Maria die Chance, eine Empfangende zu sein. Jetzt bin ich hier. Und die Chance besteht nur jetzt. Jetzt bin ich ihr das Gegenüber, das sie braucht. An dem sie lernen und wachsen kann. Und meine Liebe empfangen. Ich glaube, Jesus tadelt Martha nicht. Er ermahnt sie. Bei all dem Diensteifer, den sie hat. Bei ihrer Art, ihre Liebe auszudrücken. Das Wesentliche nicht zu vergessen. Bei allem, ich will dienen. Und ich kann dienen. Und ich habe da meine Begabung. Nicht aus dem Blick zu verlieren, dass es Gott um seine Menschen geht. Dass es ihm um sie geht. Und nicht um willfährige Diener. Dass Jesus an geteilter Zeit gelegen ist und dass er dafür sogar extra Mensch wurde, das ist schon erstaunlich. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele, schreibt Markus. Und doch, eine Maria wäre nicht ohne eine Martha denkbar. Und so ein Gottesdienst wäre nicht ohne eine Technik denkbar. Und wir sind so schnell, solche Dinge gegeneinander auszuspielen und zu sagen, die eine oder die andere Sache ist richtig. Und wir brauchen beides. Und der Geschichte geht ein Gleichnis fast direkt voraus. Das vom barmherzigen Samariter. Der die Hände faltet. Nee, tut er nicht. Der gibt. Der nicht schweigt. Der nicht wegsieht, sondern handelt. Hier werden nicht zwei Konzepte christlicher Freizeitgestaltung gegeneinander ausgespielt. Entweder beten oder machen. Jesus liebt Martha, wie sie ihm dient. Und doch weist er sie in diesem Moment sanft zurecht. Und hier wird plötzlich Jesus nicht mehr Maria ein Gegenüber, sondern er wird Martha ein Gegenüber. Er wird ihr diese Front. Und Martha blickt in die Augen ihres Schöpfers, der sie genau so geschaffen hat und genau so programmiert hat und der sie gesegnet hat mit diesem Haus und mit diesen Begabungen und mit dem Finanziellen, dass sie die Möglichkeiten überhaupt hat und mit diesem dienenden Herz. Und er sieht ihr in die Augen und jetzt ist der Moment, in dem er diese überströmende Liebe so ein kleines Stückchen einbremst. Er sagt ihr nicht, Martha, du bist falsch gewickelt. Ja, du bist auf links statt auf rechts gewickelt. Er sagt ihr, ich hab dich lieb. Das sagt er nicht hier, das sagt er bei Johannes, ja. Ich weiß. Also nicht, weil er sie nicht lieb hat, sondern weil jede Gabe ein Gegengewicht braucht. Und er sagt ihr, Martha, wenn ich da bin. Martha, wenn ich da bin, dann vergiss nicht, dass du von mir alles empfängst. Es gibt genug Möglichkeiten zu dienen. Aber von mir empfängst du. Ja, vielleicht noch nicht mal auf so einer weltlichen Ebene, ja. Auch Jesus hat was gegessen. Aber sein Tod ist es, der uns erlöst. Seine Worte sind es, aus denen wir leben. Und seine Vergebung ist es, die uns frei macht. Und nichts anderes. Zwei Schwestern, denen Jesus gegenüber wird. Und beide haben ihren Platz im Reich Gottes. Und beide haben an diesem Tag ihre Notwendigkeit. Und die beiden Schwestern sind so ungleich sie sind, so verschieden sie sind, nicht voneinander zu trennen. Und am nächsten Tag zieht Jesus weiter. Und Maria bleibt vermutlich in Bethanien. Ein anderer Tag, einer, an dem sie ihm nicht zu Füßen sitzt. Es geht um den Moment. Jesus ist da. Und Maria hört. Und vielleicht kennt ihr Marias. Menschen, die Gaben haben, im Hier und Jetzt, in der Situation, im Gespräch mit Gott und mit Menschen voll anzukommen. Nur da zu sein. Zu lieben, zu lernen, zuzuhören und zu hören. Und vielleicht kennt ihr auch Marthas. Ja, die kommen in Gemeinden selten vor. rastlose Menschen praktisch dienender Liebe. Die eigentlich keinen Stuhl brauchen, sondern nur einen Tag mit 28 Stunden. Und vielleicht kennt ihr sogar beides von euch. Ja, die handelnde, die aktiv lieben wollende Seite. Die alles in der Hand hält und alles in der Hand halten will. Und für Martha tut es Not, auch zu empfangen und sich von Gott beschenken zu lassen. Zu lernen, zu hören, anzubeten. Jesus, das sein zu lassen, was er ist, nämlich eine Front, ein ihr gegenüber, dem sie begegnen darf, das sie lieben darf und das sie auch korrigieren darf. Und sich von ihm sagen zu lassen, ich bin gekommen, um dir zu dienen, das ist alles getan. Und für Maria und für unsere Maria-Seite. Es kommt die Stunde, in der Jesus nicht da ist. Also für Maria, ja. Ich weiß, er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Aber es gibt Momente in unserem Leben, da spricht Gott. Da ist er da. Das sind die Momente, in denen wir hören sollten. Und es gibt auch Momente, in denen dürfen wir andere Dinge tun. Ich glaube nicht, dass Maria den ganzen Tag da saß, 24/7, und gehört hat. Jesus ist weitergezogen in der Geschichte. Ich glaube, wir müssen nicht diese zwei Modelle gegeneinander ausspielen und sagen, es gibt immer nur Platz für Martha oder es gibt immer nur Platz für Maria. Es gibt Platz für beide. Aber wenn Jesus spricht, dann sollten wir uns die Zeit nehmen, um zu hören. Dann sollten wir uns die Zeit nehmen, dass er uns eine Front werden darf. Und dann gibt es eine Zeit, in der wir das weitergeben, was wir gelernt haben. Wenn Gott da ist, lass ihm Raum und Zeit und lass dich darauf ein, dass er dir zum Gegenüber wird. So viel zu den zwei Schwestern. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir für solche Vorbilder im Glauben. Ich danke dir auch für diese zwei starken Frauen, die uns in dieser Geschichte begegnen. Ich danke dir dafür, wie sie unbeirrt ihren Weg gegangen sind. Auch an Stellen, wo das gesellschaftlich vielleicht gar nicht so einfach war oder gar nicht anerkannt war. Und ich danke dir für diese Begegnung mit dir, in der sie erleben dürfen, wie du ihnen zum Freund und zum Gegenüber zur Front wirst und wie in beidem deine Liebe sichtbar wird. Und ich bitte dich um ein hörendes Herz für uns, um das Herz dieser Maria zu hören, wenn du sprichst. Und ich bitte dich um eine anpackende, um eine praktisch liebende Hand für uns. Eine Hand, diese Martha, die sieht, was dran ist und was nötig ist. Und die dich nach ihren Möglichkeiten liebt.